Radia.
Con micrófono y megáfono en mano, derrumbando el patriarcado.
Mikrofon ve megafonla patriarkaya karşı.
Mit mikrofon und megafon gegen das Patriarchat.
Mikrofono eta megafonetatik sistema patriarkala irauli eta suntxitu arte.
Radia fights patriarchy with megaphones and microphones.
Bil mikrofon dat the nizam el abavi.
Mikrofonima komentarišemo i izazivamo patriarchalni sistem.
De mikrofon nu combatons et desafions le sistem patriarcal.
Col mikrofono e il megafono contro il patriarcato.
Wir freuen uns sehr auf euer Gespräch und deinen Input. Und zum Schluss wird es noch die Möglichkeit zu einer Fragerunde geben. Viel Spaß.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bedanke mich bei der Freiplatzaktion Zürich, dass sie das 50-Jahre-Jubiläum der Freiplatzaktion für Chile-Flüchtlinge und auch des Putsches, was natürlich ein komisches Wort ist, hier von Jubiläum zu sprechen, aber Jahrestag genutzt hat, diesen, finde ich, sehr berührenden, sehr starken Film zu zeigen. Was soll man nach diesem Film sagen? Vielleicht kurz auf den Punkt gebracht, was weiter geschah. Wir haben zwei, drei Dinge im Film gehört oder gesehen, zum Beispiel: Es gab 1973 noch kein Bundesasylgesetz. Darauf werde ich kurz eingehen. Was ist eigentlich seither auf rechtlicher, gesetzlicher Ebene passiert? Nur sehr stichwortartig. Dann haben wir gehört, dass sich die Freiplatzaktion für Chile-Flüchtlinge 1976 aufgelöst hat. Jetzt sind wir aber heute eingeladen von der Freiplatzaktion Zürich. Wie geht das zusammen? Dazu möchte ich kurz etwas sagen. Und ein dritter Punkt ist dann die in der Asylbewegung seit den 1980er Jahren, da gehört dann eben die Freiplatzaktion Zürich dazu. Wie ist die entstanden und wie war da das Verhältnis zwischen, kurz gesagt, jetzt solidarischen, also in den meisten Fällen Schweizerinnen und Schweizern, und den in die Schweiz Geflüchteten, den Asylsuchenden? Das kommt ja im Film zumindest am Rande auch zur Sprache. Es gibt die beiden Perspektiven, diejenigen, die in die Schweiz geflüchtet sind, und auch diejenigen, die sich dafür eingesetzt haben, dass die Leute, die aus Chile raus mussten, 73, 74, 75, hier möglichst eine Aufnahme gefunden haben. Gut, und ich möchte wirklich nur jeweils zu diesen drei Punkten kurz etwas sagen, damit wir nachher genug Zeit haben für das, was ich finde, ist im Anschluss zu diesem Film spannender und wichtiger noch, als was ich zu sagen habe, nämlich zu erfahren von jemandem, die via die Freiplatzaktion im Zusammenhang mit der Freiplatzaktion in die Schweiz gekommen ist, und das zu vertiefen, was im Film angesprochen wird, aber nicht ausformuliert wird, nämlich wie war der Lebensalltag hier, und vor allem auch aus der Perspektive der Politik. Die meisten Leute, die aus Chile gekommen sind zu dieser Zeit, waren ja hochgradig politisch aktive Menschen. Und da bin ich auch selbst sehr gespannt, was Carina hier erzählen wird. Gut, jetzt ganz kurz zum ersten Punkt, nämlich: Was ist seit 1973 geschehen in Bezug auf die rechtliche, gesetzliche Entwicklung? 1973 war auch der Startpunkt für das erste Bundesasylgesetz. Und jetzt könnte man sich denken, vor allem wenn man diesen Film gerade gesehen hat, dass das eine Reaktion war: Wir machen jetzt ein Gesetz, damit solche Dinge, solche wilden Aktionen der Freiplatzaktion dieses Cornelius Koch nicht wieder geschehen können. Das ist sehr plausibel, aber tatsächlich ist es so, dass der Impuls, dass es ein Bundesasylgesetz geben soll, bereits im Juni 1973 gesetzt wurde, also noch vor dem Militärputsch. Und es war ein SVP-Nationalrat und Geschichtsprofessor, Walter Hofer, der die Motion eingebracht hat und die Stoßrichtung. Wir sind im Kalten Krieg, Antikommunismus, es gab diese Aufnahmeaktionen für Leute aus Ungarn, aus der Tschechoslowakei, aus anderen realsozialistischen Ländern. Das heißt, vor dem Putsch gegen die Regierung von Salvador Allende und der Frage der linken Flüchtlinge gab es sowas wie eine Willkommenskultur, kurz gesagt, für Leute, die vor realsozialistischen Regimen geflüchtet sind. Und Walter Hofer in dieser Motion fordert eigentlich, die Asyltradition ist für die Schweiz so wichtig, wir müssen dem auch Ausdruck geben, es muss ein Gesetz geben, die Leute, die in die Schweiz flüchten, sollen Rechtssicherheit haben. Also das war eigentlich ein relativ liberaler Impuls. Das ist im Juni 1973, dann kommt der Putsch, dann kommt die ganze Auseinandersetzung um die Geflüchteten aus Chile. Und das beeinflusst dann natürlich den Gesetzgebungsprozess, aber interessanterweise eben nicht unbedingt so, dass das die Karten derjenigen stärkt, die ein möglichst restriktives Asylgesetz wollen, sondern weil die ganze Diskussion über die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg so richtig losbricht und hier die Parallelen zwischen der damaligen Gegenwart und den 1930er, 1940er Jahren sehr stark werden, stärkt das eher die Karten derjenigen, die ein liberales Asylgesetz wollen. Es kommt dann schlussendlich nicht dazu, aber es setzen sich damals im Gesetzgebungsprozess erstaunlich viele Kräfte dafür ein, dass Asyl als individuell einklagbares Menschenrecht anerkannt wird. Das setzt sich dann im Gesetz nicht durch, aber der Bundesrat macht in der Botschaft klar, ja, wir machen fast das Gleiche, fast das Gleiche. Da sieht man also, dass 1973 und in der Folge die allgemeine Stimmungslage in der Asylfrage nicht diejenige ist, die wir von heute und aus den letzten Jahrzehnten kennen. Das Asylgesetz tritt dann 1981 in Kraft und es ist etwas geschehen in der Zwischenzeit, womit niemand so richtig gerechnet hat, nämlich die sogenannten neuen Flüchtlinge in Anführungszeichen kommen. Die Chileninnen und Chilenen waren in der Hinsicht vielleicht Vorboten, Vorbotinnen dieser Entwicklung und die neuen Flüchtlinge werden so genannt, weil sie aus den Ländern des globalen Südens kommen, im Fall der Schweiz, insbesondere aus der Türkei, wo es 1980 einen Militärputsch gab, oder aus Sri Lanka, wo es bürgerkriegsähnliche Zustände gibt damals, oder aus Ländern wie Zaire, also heute der Demokratischen Republik Kongo. Und während der 1960er, 1970er Jahre gab es pro Jahr vielleicht etwa 1000 individuell gestellte Asylgesuche in der Schweiz. Und ab den frühen 1980er Jahren, gerade in dem Moment, wo das Asylgesetz in Kraft tritt, explodiert, also von sehr tiefer Basis aus, wenn man das von heute aus betrachtet, steigen diese Zahlen stark. 1983, 1984 sind es vielleicht schon 5000 Asylgesuche pro Jahr, was aus heutiger Sicht immer noch sehr, sehr wenig ist. Und das steigt dann auf 10.000, 20.000, 40.000 Anfang der 1990er Jahre im Zuge der Jugoslawienkriege. Also das Gesetz kommt, gleichzeitig steigen die Asylgesuchszahlen und es kommen die sogenannten neuen Flüchtlinge, die eben nicht vor allem aus Osteuropa kommen, sondern aus dem sogenannten globalen Süden. Und das führt dann dazu, jetzt sehr kurz gesagt, zu dem, was wir kennen, nämlich dass das Asylgesetz fast jedes Jahr oder jedes zweite Jahr zumindest in Revision ist und die Grundtendenz all dieser Revisionen natürlich sehr restriktiv ist. Weil heute der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen ist, möchte ich erwähnen, ein kleines Aber über feministische Diskussionen ab den 1980er Jahren und dann die Weltfrauenkonferenz der UNO 1995 in Peking, kommt zum Beispiel kommen die frauenspezifischen Fluchtgründe ins Asylgesetz 1998. Das hat sich wahrscheinlich, das müsste man genau anschauen, nicht wahnsinnig ausgewirkt, aber trotzdem, es gibt immer wieder auch kleine Erfolge derjenigen, die sich für eine liberalere Haltung einsetzen. Gut. Jetzt habe ich schon viel länger gesprochen, als ich eigentlich wollte. Ich habe es befürchtet. Ich komme also zum zweiten Punkt. Welcher Zusammenhang gibt es zwischen der Freiplatzaktion für Chile-Flüchtlinge und dann der Freiplatzaktion Zürich, wie sie heute noch besteht? Diese Entwicklung, die ich geschildert habe, ab den frühen 1980er Jahren, sorgt dafür, dass wieder eine Form des Asylaktivismus entsteht. Aber wenn man das jetzt sehr kurz machen will, kann man sagen, die Freiplatzaktion für Chile-Flüchtlinge, die hat um Asyl gekämpft für die Leute aus Chile. Und sie war auch relativ erfolgreich darin. Und die Asylbewegung, die in den 1980er Jahren entsteht, dreht sich erstens nicht mehr um eine Gruppe, um ein Herkunftsland, sondern um Asyl im Allgemeinen. Und sie kämpft gegen Ausschaffungen. Das ist ein großer Unterschied. Also natürlich versucht man, den Leuten Asyl zu ermöglichen, aber de facto ist es ein Kampf gegen Ausschaffungen. Tamilinnen und Tamilen zum Beispiel, die hatten die längste Zeit einen sehr ungewissen Status, wurden immer wieder, gab es Ausschaffungsstopps, die dann wieder aufgehoben wurden und dann wieder eingeführt wurden und so weiter. Also da haben Leute sehr lange in einem juristischen Niemandsland leben müssen. Und sehr wichtig, die Freiplatzaktion Zürich in Basel und in Bern entstehen Mitte der 1980er Jahre eben auch wieder Organisationen, die sich so nennen. Die hatten ursprünglich durchaus die Idee, ähnlich der Freiplatzaktion, jetzt nicht in die Länder selbst zu gehen und die Leute rauszuholen. Das ist einfach eine ganz andere Situation. Die Leute, also nicht alle natürlich, aber es gibt Leute, die den Weg aus Ländern wie der Türkei oder Sri Lanka in die Schweiz finden. Und es geht also nicht darum, die Leute aus den Ländern rauszuholen, aber die Freiplatzaktion will am Anfang Wohnraum, Unterbringungsmöglichkeiten bei Privaten anbieten. Die Behörden reagieren darauf meistens sehr ablehnend und auch die Zahlen sind so groß, dass mit privaten Unterbringungsmitteln nicht so wahnsinnig viel ausgerichtet werden konnte. Und darum entwickelt sich die Freiplatzaktion Zürich und auch die anderen recht schnell zu Beratungsstellen in Bezug auf das Recht vor allem. Es gibt jetzt eben ein Asylgesetz, es gibt klarere Prozeduren als zuvor und die Freiplatzaktion entwickelt sich recht schnell zu einer sozialen und vor allem juristischen Beratungsstelle, was sie im Grunde auch heute noch ist. Dann ein Aspekt, der mir auch wichtig scheint, es gab von Anfang an, weil die Leute von den Behörden und teils auch den Hilfswerken, die im Auftrag der Behörden gearbeitet haben, die Leute untergebracht und sogenannt betreut haben, gab es von Anfang an Proteste in den Asylunterkünften, insbesondere wo auf engem Raum viele Leute gelebt haben, wo es ein harsches Regime gab. Und diese Proteste, kann man einerseits sagen, die sind meist polizeilich sehr schnell und sehr brutal unterdrückt worden und auch medial. Also es war sehr schnell dann von Meuterei oder Aufstand die Rede, wenn die Leute versucht haben, sich zu artikulieren und sich Gehör zu verschaffen, dass sie hier schlecht behandelt werden. Für die Asylbewegung, für die Solidaritätsbewegung waren diese Proteste aber trotzdem wichtig. Sie haben dort auch ein Gehör gefunden, ein gewisses, was ihnen seitens der Institutionen und der breiteren Öffentlichkeit nicht zukam. Und vielleicht ganz kurz, Hannah Arendt, die jüdisch-deutsche Philosophin und Polittheoretikerin, die selbst vor den Nazis fliehen musste in den 1930er Jahren, die hat nach dem Krieg darüber geschrieben, dass eigentlich das große Problem von Leuten, die flüchten müssen, ist nicht, dass sie rechtlich schlecht behandelt werden oder diskriminiert sind, sondern dass sie eigentlich ausgeschlossen sind vom Recht an sich, dass sie einer reinen Polizeiherrschaft unterstehen. Und das ist eben etwas, was die Asylbewegung in der Schweiz auch die Erfahrung gemacht hat. Es gab zwar jetzt ein Gesetz im Vergleich zur Situation im Film, die wir gesehen haben, aber die Fremdenpolizei und die Ämter haben im Zweifelsfall so getan, als gäbe es kein Gesetz. Und die Leute zum Beispiel einfach wieder rüber nach Frankreich oder Italien oder Deutschland gestellt, wenn nicht gleich direkt ins Flugzeug in die Türkei, ohne überhaupt die Asylgesuche entgegenzunehmen. In dem Sinn kann man sagen, die Rechtlosigkeit von Asylsuchenden in der Schweiz bestand auch noch in einem Zeitalter der Rechte. Also die ganzen Menschenrechtserklärungen, das Asylgesetz und so weiter, die waren in der Praxis nicht so viel wert. Und es war eigentlich die Asylbewegung, die versucht hat, hier diesen Instrumenten eine gewisse Bedeutung zu geben. Damit komme ich zum dritten Punkt. Ja, wie war das Verhältnis zwischen Solidarischen und Betroffenen? Ich denke eben, das muss man vor dem Hintergrund dessen sehen, dass die Situation für Asylsuchende in den 1980er Jahren wirklich extrem prekär war. Ich habe ein Beispiel eines Mannes, der als junger Tamile aus Sri Lanka geflüchtet ist. Das war der Herr Nagesh. Und der hat gesagt, als die Freiplatzaktion Basel ein Jubiläum gefeiert hat, in einem Buch: Ich habe den wertvollen Zettel mit dem Namen und der Adresse und der Telefonnummer des Präsidenten der Freiplatzaktion Basel immer bei mir gehabt. Und warum? Weil er wusste, wenn er von der Polizei kontrolliert wird, dann braucht er irgendetwas, sonst kann es sein, dass er einfach sang- und klanglos ausgeschafft wird, auch wenn sein Asylgesuch noch hängig ist, noch gar nicht entschieden ist. Das heißt, es war eigentlich begleiten, beraten, betreuen seitens der Schweizerinnen und Schweizer für die Asylsuchenden ein ziemlich asymmetrisches Verhältnis, aber eines, das, denke ich, stark auch vor dem Hintergrund dieser prekären Situation gesehen werden muss. Und das Beispiel von Herrn Nagesh zeigt auch, der hat dann in einem kleinen Pensum nach einer gewissen Weile als Übersetzer gearbeitet für die Freiplatzaktion Basel und wurde dann Mitte der 1990er Jahre Vizepräsident. Also, es gab immer auch Leute, die sich in diesen Komitees und Gruppierungen dann auch einbringen konnten und nicht nur als diejenigen, denen geholfen wurde. Und schließlich möchte ich noch ein Beispiel zum Schluss erwähnen, einer Frau, einer Kurdin aus dem Iran, einer Feministin, die Ende der 1980er Jahre in die Schweiz gekommen ist, Victoria Kabi. Und sie hat zum Beispiel versucht, sich in der Öffentlichkeit Gehör zu verschaffen. Sie hat mit ihrer Familie in Genf gelebt, in so einer Kollektivunterkunft, und hat dann reagiert, als in der Lokalpresse die Asylsuchenden als die Hölle für die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in Genf dargestellt wurden und es eine Medienkampagne gegen Asylsuchende gab. Und sie hat dann in einer linken Genfer Zeitung einen Text geschrieben, wie es eigentlich ist, als Asylsuchende in der Schweiz zu leben. Und sie hat dann eben, finde ich, schön auf den Punkt gebracht, sie hat gesagt, ja, Mitleid, das setzt uns nur noch weiter herunter, das können wir nicht brauchen. Aber Sympathie Wärme von Seite der Schweizerinnen und Schweizer, das ist etwas Wichtiges für uns. Und ich möchte zum Ausklang hier aus diesem Text im Le Courrier vorlesen. Ich habe das selbst übersetzt. Nachdem sie also gesagt hat, ich weiß, dass ich eigentlich sehr bescheiden sein müsste als Asylsuchende und eigentlich gar nichts sagen dürfte, sagt sie dann, aber die Schweiz ist ein demokratisches Land, wo jeder das Recht auf das Wort hat. Ich hoffe, dass dieses Recht auch jenen zugestanden wird, die vielleicht nur auf Durchreise sind, jenen, die ihre Heimat verloren haben, den Vagabunden, die hier einen Halt machen, den Herumirrenden, die leiden und es nötig haben, um dieses Leiden auszuhalten, es auszudrücken. In der Hoffnung, verstanden zu werden, um einem Echo der Freundschaft und Sympathie zu begegnen. Und ich höre auf der Note auf, dass es dann eben eine asylbewegte Genfer Philosophin war, die auch in der Ausbildung von Sozialarbeitenden gearbeitet hat, die diesen Text in der Zeitung gesehen hat und sich mit Victoria Kabi in Verbindung gesetzt hat, sie eingeladen hat, vor ihren Studierenden der Sozialarbeit zu sprechen. Und sie hat eigentlich, Victoria Kabi hat, indem sie sich gewagt hat, einen Text zu schreiben, den ihre Tochter übrigens auf Französisch übersetzt hat, hat sie ein Echo der Freundschaft und Sympathie gefunden in der Asylbewegung. Und das scheint mir ein schönes Beispiel zu sein, dass die Asylbewegung zwar vielfach einfach mal helfen, begleiten, betreuen musste, dass aber auf dieser Basis dann durchaus Zusammenarbeit und Freundschaft entstehen konnte. Ich belasse es dabei und verweise darauf, wer genaueres wissen will, ab nächstem Sommer sollte man dann mein Buch über die Geschichte des Asylaktivismus zwischen 1973, also inklusive Freiplatzaktion, bis Ende der 1990er Jahre lesen können.
Hallo zusammen.
No necesitas eso.
No.
Que vamos a hablar en castellano.
Ah, ya. Yeah. Por eso estoy tan nerviosa, ¿no? buenos días a todos y todas. Vamos a hablar en castellano para que nos entendamos bien, porque mi francés no es tan bueno. Voy a contarles un ratito de qué se trata mi tesis de máster. Hasta ahora, en las investigaciones sobre los refugiados chilenos en Suiza durante la dictadura de Pinochet, solamente se hablaba de la solidaridad con Chile desde la perspectiva de los militantes suizos. Se investigaba sobre la acción Plaza Gratuita y sobre los comités de solidaridad con Chile. Pero hasta ahora solamente se mencionaba el rol de los exiliados chilenos en el movimiento de solidaridad de manera anecdótica. No ha habido hasta hoy ninguna investigación sobre la propia perspectiva de los y las chilenas mismas. Parece que esto no interesaba a los historiadores. El hecho que casi no existan fuentes escritas sobre la militancia de los exiliados chilenos en Suiza ha complicado también las investigaciones al respecto, porque ellos y ellas tuvieron que organizarse clandestinamente. Como acabamos de ver en la peli, había una ley en Suiza que prohibía a los extranjeros de militar o expresarse públicamente sobre la política en general. En alemán se llama Agitationsverbot für Ausländer. Por eso, los inmigrantes debían tener cuidado también con relación a documentos escritos. Yo estoy convencida de que exiliados e inmigrantes en general no son solamente objetos pasivos de las leyes migratorias. Al contrario, creo que migrantes también son sujetos que tienen poder de acción y decisión sobre su propia vida. Se migran clandestinamente, resisten, se organizan y, como en el caso chileno, también militan. Debido a esa premisa y la falta de fuentes escritas, hice 8 entrevistas a exiliados chilenos que militaban en Suiza en la época de la dictadura de Pinochet. Yo quería saber ¿Qué podían contar de su experiencia militante y de su situación como refugiados chilenos en Suiza? Una de esas personas a las que entrevisté está hoy aquí conmigo. Karina, bienvenida. Tú vives en Lausana y has venido a Zurich para esa charla, para compartir con nosotros tu experiencia como militante chilena en Suiza. Tenías que huir de Chile por razones políticas. ¿Puedes contarnos un poco de tu vida y militancia antes del golpe de Estado en Chile?
Primero que nada, los saludo. Les agradezco esta invitación que da la palabra. Quiero expresar que esta película me provoca grandes emociones, no solo de parte de los chilenos, sino que una gran emoción también por parte de los suizos. Encuentro muy emocionante y la he visto 3 veces y las 3 veces me ha sacado lágrimas. Bueno, así que ahora estoy un poco emocionada, pero voy a responder a tu pregunta. En el año 73 yo tenía 17 años. Hacía parte de una familia tradicional, padre que trabaja, mi padre era periodista, trabajaba en el Clarín, uno de los diarios de izquierda más importantes en Chile, y éramos 4 hermanos, de los cuales 3 éramos militantes en diferentes frentes. Mi hermana mayor era militante a nivel de los profesores primarios. Mon frère qui était militant au niveau de l'université. Mi hermano que está, me disculpan, ¿eh? me paseo en los idiomas. Sí, sí, eso, demasiado integrada. Y yo que ejercí mi militancia a nivel de los estudiantes secundarios. Joven, a los 13 años, me integré a lo que era el Frente de Estudiantes Revolucionarios. Hay que decir que en Chile los estudiantes secundarios, es decir, aquellos que van antes de la universidad, gimnasio, estaban organizados a nivel de cada liceo con un centro de alumnos, y cada liceo estaba organizado en una federación de estudiantes secundarios que reagrupaba a todos los liceos de Santiago. Se participaba mucho a ese nivel y también se participaba en lo que eran los trabajos voluntarios en los fines de semana. En general, hacíamos trabajos voluntarios en las poblaciones marginales, en lo que aquella época se llamaban las tomas. Y como estudiantes tocábamos la realidad de lo que significaba en nuestro país que la gente que no tenía nada en las condiciones en que vivía, pero al mismo tiempo la emoción de ver con qué energía las mujeres, los hombres y los niños se organizaban para mejorar sus condiciones de vida y para aprender en la vida cotidiana a pequeños cuidados de salud y educarse. Fue así que el periodo de la Unidad Popular constituyó en nosotros una fuerza creadora muy positiva, muy alegre, porque no solo los estudiantes evidentemente se movían, sino sobre todo por la gran organización que la clase trabajadora alcanzó en Chile. La clase trabajadora chilena tiene una larga historia que parte en 1900 hacia adelante. 1907 hubo la incipiencia del Partido Comunista Chileno y después las mutuales obreras que lograron desarrollar la conciencia de clase en nuestro país. Durante la Unidad Popular se había llegado a una conciencia de clase bien nítida y fue maravilloso ver el proceso donde los obreros, campesinos y estudiantes ponían sus fuerzas creadoras para apoyar el programa del gobierno como para dar respuesta a la arremetida de la derecha.
Gracias, muy interesante. Ese septiembre se cumplieron 50 años del golpe de Estado en Chile. ¿Cómo viviste tú el 11 de septiembre del 1973? ¿Cómo te fue en el periodo después?
Con mucho dolor. Fue muy doloroso. Muy doloroso acostarse un 10 de septiembre y levantarse un 11 de septiembre con un país que daba miedo. Yo vivía frente a la Universidad Técnica, que fue atacada como a las 5 de la mañana, la radio de la universidad. Nos despertamos con ese ruido de metralleta, pero después no hubo nada. Yo alcancé a llegar al liceo y tipo 9 de la mañana nos avisaron de que había un golpe de Estado y que teníamos que volver a nuestras casas. Parte de los militantes del liceo nos fuimos a un centro de distribución que quedaba frente al liceo, que era distribución hacia todo el país de lo que era la alimentación y algunos aparatos ménager, aparatos domésticos. Acompañamos y estuvimos con los obreros hasta como a las 3 de la tarde. Ellos esperaban que llegara la ayuda o los dirigentes y la verdad es que no llegó nadie, ¿verdad? Escuchamos el último discurso de Allende, fue muy doloroso y después de eso se concluyó que había que volver cada uno a su casa. En las consecuencias, recuperamos las clases en octubre. Yo afortunadamente estaba en el último año del liceo y terminaban las clases en diciembre. El centro de alumnos, es decir, los dirigentes de mi liceo, la mayoría éramos de izquierda, fuimos todos convocados y a partir de ese momento se nos prohibió participar en lo que eran los recreos, los recreos en el colegio. Teníamos prohibido salir a los recreos y teníamos que esperar que salieran todos los alumnos y después salir nosotros. Esto fue frente a nuestros padres para que ellos estuvieran atentos y que en caso de que si nos vieran con otros alumnos dentro del liceo nos iban a denunciar. La orden del gobierno militar era dar los nombres de los militantes de los centros de alumnos. Afortunadamente la dirección del liceo, considerando que la mayoría estábamos en el último año, decidieron no entregar la lista y impusieron esta especie de alejamiento, de exilio interno dentro del liceo. Y esto duró hasta diciembre y de ahí yo terminé.
¿Y qué pasó que al fin, en el año 76, llegaste a Suiza?
Después del 73 conocí a mi ex marido. Él vivía en Valparaíso, yo tengo familia, mis padres eran de Valparaíso los dos. Emigraron a Santiago por cuestiones de trabajo. Lo que hacía es que yo bastante seguido viajaba a Valparaíso. Y fue ahí que conocí a mi ex marido, que también era militante del FER. Y bueno, poquito a poquito las cosas salieron, nos enamoramos. En el año 74 él viajó a estudiar a Santiago y de ahí fue que nuestra relación tuvo más, se afianzó. Sus recursos personales eran muy pocos, su padre era obrero y no tenía dinero para pagar, pagar el alojamiento en Santiago. Pero con ayuda de los compañeros, se encontró una persona que vivía sola y que estaba dispuesta a recibirlo y ofrecerle alojamiento mientras él estudiara en Santiago. Como él también era militante, no compartíamos nuestras actividades. Después del golpe, yo mantuve ciertos contactos con ciertos compañeros. Hice pequeñas cosas como ir a entregar algunas fotocopias, las mini fotocopias en realidad, que eran documentos aquí o allá, que no eran considerados acto enorme. Yo creo que había mucha inconsciencia en ese momento en nuestra parte también. Y él, por su parte, tenía actividades que yo no compartía. Entre esas actividades estaba su ayuda a compañeros para integrarlos a las embajadas, aquellos que no podían viajar. Yo participaba sin saber ni cómo ni quién. Yo iba, punto. No sabía nombres, no sabía nada, nada. Yo iba, nada más. Y fue en el cuadro de esa actividad que llegó un momento en que avisaron de que él tenía problemas y que había que sacarlo del país. Como en ese momento yo personalmente no tenía problemas políticos, aparte del miedo y sentirme vulnerable, se decidió que él partiera solo para que otra persona ocupara mi posible plaza. Fue así como él llegó a Argentina, estuvo un tiempo ahí, hasta el mes de... Eso fue en el año 75. En mayo del 75 fue a través también del Comité Propaz. Eran ellos que se encargaban de ver, en realidad, tenían gente que estaba en el gabinete de identificación, del servicio de identificación. Entonces había gente que comunicaba de adentro la persona que podía sacar a un pasaporte y salir legal, y aquellos que ya no podían y que tenían que asilarse. De Argentina, a través justamente del Pastor Reward, de Acción Plaza Gratuita, él llegó a Italia, hizo la filière Italia, Milano, Milano-Torino y después Suiza. Lo que quiere decir que yo llegué aquí a Suiza en tanto reunión familiar, ya con un asilo político acordado. Lo cual no me privó de 3 horas de interrogatorio con la policía, donde sobre todo querían saber cuáles eran las actividades de mi marido, también las mías. Con mis 20 años yo pude decir que no sabía nada y que no me metía en nada.
Me parece una historia difícil, pero por suerte llegaste.
Sí, contenta.
Y sí. Hoy, el 25 de noviembre, es el Día Internacional contra la Violencia hacia Mujeres y Personas Queers. Hoy a las 7 va a haber una marcha feminista que se encuentra aquí en Cancillería Real. Karina, ¿quieres compartir con nosotros unas reflexiones sobre las manifestaciones del patriarcado en tu vida?
Sí. Cortito, bueno, hay que decir que Chile era un país machista, como todos los países latinoamericanos. Es una realidad que no se puede negar, pero que en estos 50 años ha cambiado, ha mejorado. sí, en la época era, bueno, estaba la violencia intrafamiliar, estaba la violencia de las agresiones sexuales, estaba la violencia que se podía sentir en un bus porque nos tocaban nuestras partes íntimas, el hecho de estar siempre acompañada de un hombre a partir de cierta hora por seguridad. Dentro de los partidos políticos había que imponerse y globalmente, y sobre todo muchas mujeres, la mayoría de las mujeres no militaban, eran los hombres. La militancia era parte de lo que era ser hombre.
¿Y en Suiza también militabas en el movimiento feminista?
En Suiza me integré al movimiento feminista que existía, desgraciadamente no me acuerdo del nombre, después de 50 años no olvida muchas cosas, pero en Chile me sentía feminista por donde yo militaba. Pero mi formación feminista de fondo nació aquí en Suiza gracias a los movimientos feministas que existían en la época de los años 70-80. Participé en muchos seminarios con ella, profundizamos muchas cosas que para mí eran nuevas en tanto chilena, y también había muchas diferencias entre cómo yo lo sentía y cómo se expresaba aquí. Sin embargo, fue una parte rica de mi vida militante aquí en Suiza.
Y cuéntenos un poco más de tu militancia en Suiza. Me has contado que militabas en un comité por los presos políticos de Chile en Lausana. ¿Qué hacían en ese comité?
En Lausana me integré a los comités de defensa de los presos políticos. Habían dos organizaciones, el Comité Salvador Allende y el Comité de Defensa a los Presos Políticos. Yo participaba en los dos, pero principalmente en el defensa a los derechos humanos. Nuestra actividad era principalmente la denuncia de los atropellos a los derechos humanos, las condiciones en que estaban los trabajadores en Chile, la destrucción de todo lo que era nuestra organización social y también y sobre todo la recolección de dinero para poder ayudar a la gente que estaba presa, a nuestros compañeros y a veces hasta sus familias que sufrían, que no tenían trabajo, las mujeres quedaron solas, en fin, había toda, ya nuestros compañeros que estaban en la cárcel había que ayudar, pagar abogados. Lo que hace que principalmente era de solidaridad y de ayuda para las cosas prácticas que se necesitaban en Chile.
Y también formabas parte del partido chileno MIR en el exilio en Suiza. El MIR es el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. ¿Por qué se organizaban en su partido chileno en Suiza? ¿Y cuál era la estrategia de hacer eso, no?
A mí me parece que fue todo muy natural en la medida en que en Chile estábamos organizados en partidos, naturalmente nos organizábamos nuestros partidos aquí.
Y por el hecho que ustedes, exiliados chilenos, no podían legalmente organizarse políticamente, muchos exiliados chilenos colaboraban en los comités con los suizos. Ellos pidieron los permisos por las fiestas de solidaridad, por las marchas. Y como hemos visto en la película, el movimiento de solidaridad de los suizos era muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, una marcha contra el régimen de Salazar en Portugal, que era planificada en Zurich pocos días después del golpe de Pinochet, fue cambiada a una manifestación en una solidaridad, en solidaridad con el pueblo chileno, ¿no? Y tú me has contado que en el año 79 dejaste de militar en el MIR en Suiza, ¿no? Y te afiliaste a la LMR, la Liga Marxista Revolucionaria. ¿Cómo era esa colaboración con la izquierda suiza?
Me integré no a la Liga Marxista Revolucionaria, sino que al Partido Socialista Obrero.
Que he cambiado de nombre, ¿no?
Que cambia de nombre,
ya en, sí.
Y me integré el año 79 porque triunfó la revolución nicaragüense en América Central. El PSO fue uno de los partidos suizos que lideró un poco, en todo caso, en la Suisse romande, los comités de apoyo a América Central. Nicaragua, Salvador, Guatemala. Y mi razón principal de integrarme a ese partido fue participar activamente en esos comités. También fue un partido en el cual aprendí mucho de la Suiza y aprendí mucho de las luchas en Europa y fue un momento de formación también muy importante.
Y hasta el año 88 en Suiza había esa ley que prohibía la militancia de los extranjeros, el Agitationsverbot, ¿no? Y esa ley obligaba también a los chilenos de organizarse clandestinamente. Y otro militante chileno que entrevisté, para mi memoria de máster, me contó que él vivía mucha represión del Estado suizo también. Por ejemplo, venían policías vestidos de civil a sus fiestas de solidaridad, o las cartas desde Chile que llegaban a su casa siempre estaban abiertas. Y Karina, ¿cómo lograban de organizarse igual?
Yo creo que había una parte de inocencia y una parte de inconsciencia. En la parte, en todo caso, en la parte de Lausanne, donde he vivido mi gran parte aquí en Suiza, no le dimos mucha importancia. porque tampoco hacíamos actividades que pusieran en peligro la Suiza. Era hacia Chile, hacia América Central, y no tocábamos la realidad suiza. Venían, sabíamos cuando llegaban a nuestras fiestas, llegaban las cartas abiertas, pero no le dimos más importancia. Con el tiempo me digo que fue mucha inocencia y mucha inconsciencia.
Bueno, Karina, muchas gracias. Era muy interesante. ¿Hay algo que quieres añadir para terminar esa charla?
Sí, yo quisiera agradecer a la diáspora suiza que participó en lo que fue la traída o la salvación de la vida de chileno llegando aquí a Suiza. Y como chilena me di cuenta años después, y más y sobre todo con la película de Daniel, la gran importancia política que tuvo aquí en Suiza y la emoción de sentir que tanta gente había creído en nuestro proyecto político y en la gran esperanza que nació con esa posibilidad en Chile. También quisiera saludar a las mujeres que hoy en día celebran aquí en Zurich y en otras partes de Suiza el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Creo que se avecinan tiempos negros y que los desafíos que tenemos de adelante en tanto mujeres son enormes. El principal es la defensa de la vida y con ello la defensa de nuestro trabajo, la defensa de nuestras condiciones de vida, la defensa de nuestra familia y la defensa de todo lo que pueda significar un bien-être para la sociedad suiza y en general. Y tengo un llamado especial hacia las mujeres palestinas que hoy en día están sufriendo terriblemente, no solo ellas, mujeres, niños y ancianos, que provocan el mismo dolor que lo que vivimos en Chile.
Bueno, muchas gracias, Karina.
Genau, und das Studio ist, wie schon zu Beginn erwähnt, die Radio Lora, also das feministische Radio von Radio Lora, das unseren Event heute übertragen hat im Rahmen des 25. November, des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen und Flinterpersonen. Wir danken euch ganz herzlich und Nekane für das Vermitteln. Ich danke unseren Gästen, Jonathan, Ursina und Karina, ganz, ganz herzlich fürs Hiersein, für dieses sehr, sehr spannende und berührende Gespräch auch. Und wir haben alle sehr viel gelernt. Ich danke Laurence für die Übersetzung, dem Xenix, dass wir hier sein durften, und der Autonomen Schule für die Übersetzungsanlage. Natürlich auch Jorge für die Übersetzung. Wie ihr gemerkt habt, haben wir uns leider schon sehr angenähert an das Ende unserer Veranstaltung und können leider die Fragerunde jetzt nicht mehr im Plenum machen. Ja, ich wünsche euch in dem Fall einen ganz schönen Samstagnachmittag. Vielleicht geht ihr noch an die eine oder andere Demo heute. Ich glaube, es läuft noch ein bisschen was in der Umgebung.
Ja, und danke der Freiplatzaktion fürs Organisieren.
Gern geschehen. Danke. Tschüss.
El pueblo unido jamás será vencido.
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 De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá.
Se alzarán, dirán, canción de libertad, con decisión, la patria vencerá.
Y ahora el pueblo vencerá.
se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.